Es ist bei einem Lied manchmal nicht leicht, einander zu finden, wenn verschiedene Versionen bekannt sind von dem Lied. Die schneller und die weniger schnelle. Aber es ist gut, wenn man miteinander dann irgendwie wieder zusammenfindet, mehr oder weniger bis zum Schluss. Es ist mein Gebet, dass wir jetzt auch miteinander zusammenfinden vor Jesus. Miteinander zusammenfinden im offenen Ohr für das, was Gott uns sagen will. Danke, Vater im Himmel, für diesen Moment von deinem Reden, von deiner Gegenwart. Danke, dass du Gnade gibst, mir zum Reden und der Gemeinde zum Hören. Danke vielmals. Amen. Es wäre interessant, mal alle Fragen, die Jesus gestellt worden sind, mal anzuschauen. Es ist ja interessant, was die Leute all für Fragen hatten und mit diesen Fragen auf Jesus zugegangen sind. Jesus hat aber nicht nur die Fragen gehört, er hat jedes Mal, wenn er jemanden vis-à-vis hatte, ist die Person auch ein offenes Buch gewesen für Jesus. Jesus hat mir nichts vormachen. Ob Pharisäer gekommen sind mit ihren Fangfragen, ob andere mit anderen Fragen gekommen sind, Jesus hat mir nichts vormachen. Er kennt uns durch und durch, er liest unsere Gedanken und noch viel mehr, er sieht in die tiefsten Tiefen von unserem Herz hinein. Und dementsprechend sind auch immer seine Antworten gewesen. Er hat geantwortet auf die ganze Persönlichkeit, die da vor ihm gestanden ist. Manchmal hat auch Jesus, ist interessant, gerade das Beispiel vom Nikodemus, der hat eigentlich die ähnliche Frage gehabt, wie da der reiche Jüngling, wie komme ich ins Reich Gottes? Wie komme ich in den Himmel? Aber er hat sie noch nicht ausgesprochen gehabt. Er hat noch zuerst ein paar wohlwollende Worte Jesus gegenüber geäussert. Aber Jesus ist gerade auf die Antwort gekommen, auf die eigentliche Frage, die der Mann vor ihm gehabt hat, ohne dass er gewartet hat, bis der die Frage ausgesprochen hat. Der reiche Jüngling, der reiche junge Mann, ist ein bisschen anders da heute Morgen. Der platzt gerade mit seiner Frage raus. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ich glaube, das ist eine Frage, die den Mensch beschäftigt, seit es Menschen gibt. Ich bin im Internet auf einen Test gestoßen, wo man machen kann, wo du herausfinden kannst, ob du Himmel landest oder in der Hölle. Ich habe den gemacht und ich habe nur den Kopf geschüttelt. So etwas Doofes. Überhaupt keine Hände und Füße. Also, man hat sich mehr geärgert, dass irgendetwas eine Antwort bekommt auf das, was eigentlich müsste gesagt werden. Was muss ich tun? Manchmal schockiert es mich, wie das auch unter den Christen noch immer eine Frage ist, was muss ich tun, dass ich ins Reich Gottes komme? Man muss noch etwas vorweisen können. Möglichst viel spenden oder einfach Liebe zeigen den Menschen gegenüber. Möglichst viel. Jeden Tag eine Stunde für Gott. Halb Stunde Bibel lesen, halb Stunde beten, das ist ideal. Ja, das ist gutes Mass. Mach das! Dann kommst du ganz sicher in den Himmel. Es ist interessant, die einen setzen die Latte sehr hoch, sich selber. Und die anderen sind einfach dankbar für den Taufschein in der Schublade. Der reiche Jüngling fragt, was muss ich gut tun? Jesus fragt zurück, was ist schon gut? Gut ist doch nur einer. Ist jemand da, der die Frage ihn auch bewegt? Was muss ich tun, dass ich ins Reich Gottes komme? Hat jemand die Frage auf dem Herz? Es war wahnsinnig, so etwas zu fragen, ob sich so jemand gerade würde outen. Das ist eine rechte Herausforderung. Aber was würden wir sagen? Nehmen wir jetzt an, es wäre jemand da gewesen heute Morgen, der hätte spontan gesagt, ja, die Frage beschäftigt mich auch. Was muss ich machen, dass ich ins Reich Gottes komme? Was hätte er geantwortet? Gar nicht so einfache Frage. Ich habe mir die Frage auch gestellt bei der Vorbereitung. Spontan als erstes würde ich wahrscheinlich sagen, nichts. Menschen können nichts tun, um ins Reich Gottes zu kommen. Das ist doch reine Gnade. Und nach einigem Überlegen würde ich dann das schon noch ein bisschen neuer ausführen. Würde ich sagen, es muss mir zuerst mal klar werden, wer ist Gott? Und wer bin ich, wenn ich vor ihm stehe? Da ist einiges zwischen Gott und uns Menschen, wo den Kontakt verhindert, total stört. Da ist tote Hose. Das ist unsere Sünde und Schuld, die hier zwischenin steht. Und auf der anderen Seite sucht Gott Menschen. Er möchte Beziehung zu uns. Und er hat alles dafür gegeben, dass das möglich ist. Er hat seinen einzigen Sohn für uns geopfert. Wir kommen ja gerade von Ostern und wissen, was das bedeutet für uns. Menschen haben ausnahmslos all die Dreck am Stecken, wo niemand anders wegnehmen kann, wegputzen kann, als Gott allein. Und der erste Schritt zu dem Gott in seine Welt, in die Nähe von seinem Reich, wäre also zuerst einmal die Vergebung in Jesus Christus annehmen, Reue und Buße tun. Liebe Gott, es tut mir leid, dass ich bis heute überhaupt nicht nach dir gefragt habe. Mir auch keine Gedanken gemacht habe über das Leben nach dem Tod. Ich bin ein sündiger Mensch, bitte, bis mir Sünder gnädig. Komm du in mein Leben, sei du mein Herr. So Schritt für Schritt in die Nähe von Gott kommen. In die Nähe kommen und das verändert werden von Gott zu erleben. Ich habe den Eindruck, Jesus möchte hier bei dem reichen jungen Mann den Mann gerade ein bisschen auf die Spur führen. Wenn er als Antwort gibt, willst du zum wahren Leben finden, dann halte die Gebote. Er hätte ihm mal zeigen, hey, schau mal die Gebote an. Kommt er da nicht manches in, wo nicht stimmt? Die Jüngling fragt zurück, welche? Und dann zählt Jesus 5 Gebote aus den 10 Geboten. Und als letztes tut er dann noch zusammenfassen mit dem einen Gebot, du sollst den Nächsten lieben wie dich selber. Die Antwort von dem jungen Mann nachher, die verblüfft. Das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Von klein auf habe ich die Gebote, wie du es so gesagt hast, Jesus, habe ich gehalten. Wow, hat der gute Kinderstube gehabt. Ich glaube, der Paulus, der hätte dem selbstgerechten jungen Mann eine passende Antwort parat gehabt. Römer 3, Vers 20. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Ich glaube, das ist die Absicht von Jesus. Und der beste Beweis, dass der Paulus mit dem Satz recht hat, ist nachher die Reaktion von dem jungen Mann. Ich habe mich gefragt, warum, okay, wenn du kannst sagen, das habe ich alles gehalten von Jugend auf, warum ist denn der junge Mann nicht jubelnd davon gesprungen? Und er hat gesagt, ja super, das habe ich alles gehalten von klein auf. Okay, dann habe ich das Billett in den Himmel. Nein. Es ist anders herausgekommen. Er fragt weiter, was fehlt mir noch? Irgendwie ist er doch unsicher gewesen. Er hat das können abhökeln. Und jetzt bleibt er stehen und fragt, was fehlt mir noch? Unsicherheiten sind schwierig auszuhalten. das schaffen wir fast nicht. Wir brauchen die Gewissheit. Und wenn wir in der Nachfolge stehen von Jesus Christus, dann brauchen wir Heilsgewissheit, dann brauchen wir die Sicherheit, Jesus, ich stande und bin auf deiner Seite. Ich bin angenommen von dir hundertprozentig und ich darf mich freuen auf eine Zukunft nach dem Tod mit dir, in deinem Reich. Die Sicherheit, hast du sie? Wenn nicht, dann halt das nicht aus. Tu nicht einfach mal leben mit dieser Unsicherheit. Wenn dich die Frage beschäftigt, was fehlt mir noch? Dann gang dieser Frage nachher, bitte, bitte, gang dieser Frage nachher. Lass dir helfen. Gang dieser Sache auf den Grund. Ich möchte euch einladen, nachher hinten ins Sitzungszimmer gehen. Die Rosmarie steht zum Hören, zum Betten. Tönt die Frage klären, wenn ihr nicht die Sicherheit, die Gewissheit in Jesus Christus habt, ich gehöre ganz zu ihm. Die Antwort von Jesus ist sehr passend nach dieser verblüffenden Antwort vom jungen Mann. Er sagt, willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. Oh, oh. Jetzt haben wir doch gesagt, wir können nichts machen. Fürs Reich Gottes. Und jetzt kommt da Jesu, willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. Also doch, gut zu tun. Nein, Jesus fährt nicht weiter und sagt, dann wirst du mit mir im Himmel sein, sondern so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Das wäre ein riesen Schatz für dich im Himmel, wo du den parat könntest machen für dich. Das Entscheidende ist das letzte kleine Sätzchen von Jesus, wo er sagt, und komm, folge mir nach. Das ist die Herausforderung an den jungen Mann. Komm, folge mir nach. Lass los. Lass einfach einmal los. Das hätte er nicht können. Nach dieser Antwort von Jesus können wir, glaube ich, zwei Sachen festhalten, die dem jungen Mann gefehlt haben. Erstens, er ist gefangen von seinem Besitz. All das viele, was er hatte, das hätte er nicht gehabt, sondern der Besitz hat ihn gehabt. Es ist umgekehrt gelaufen. Der Besitz, das ist alles, was er hatte, das hat ihn besetzt. Das ist, er ist gefangen gewesen von seinem Besitz. Zweite, er hat auf Gebot gehört. Das da, aber er hat keine Beziehung zu Gott. Jesus hat nichts zu sagen in seinem Leben und er hat auch nicht wollen, dass Jesus ihm etwas sagen kann in sein Leben hinein. Er hat wollen sein eigener Herr und Meister bleiben. Komm, folge mir nach. Das hätte bedeutet, mit ihm gehen, auf ihn hören. Er ist mein neuer Herr und Meister. Ich habe einen anderen Herr. Nein, das war nicht möglich für ihn. In den Sprüchen 30, Vers 8 hat ein Agur betet, bewahre mich vor Armut und Reichtum. Ein beachtenswertes Gebet. Bewahre mich vor Armut und Reichtum. Ich glaube, Armut, wenn jemand Armut, in Armut muss leben, das verführt zum Stehlen. Das verführt zum unehrlich sein, zum Schummeln. Auf der anderen Seite, wer reich ist, braucht Gott plötzlich nicht mehr. Oder meint es wenigstens. Wird stolz. Hängt sein Herz an da, wo er hat. Will über alles selber entscheiden. Die Warnungen in der Bibel sind zahlreich über den Reichtum. Jakobus 5, Vers 1 zum Beispiel. Ihr Reichen, weint und heult über euer Elend, das über euch kommen wird. Ich habe mich gefragt, was euch da gemeint ist. Ob das gemeint ist, wenn die Erde vergeht mal ja, mit allem, was drauf ist und drinnen ist. Das muss schlimm sein, wenn das alles war, was ich habe. Oder Matthäus 13, Vers 22, das ist das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, wo Jesus nachher auslegt. Und der dritte Boden, wo der Samen reinkommt und nachher wird die Saat verstickt von Dornen. Und da sagt Jesus dazu, der Reichtum erstickt den Samen des Wortes Gottes. Interessanter Begriff, ersticken. Also, mein Glaube kommt keine Luft mehr über. Wegen dem, was ich habe. Ich kann nicht mehr schnaufen. Geistlich gesehen kann ich nicht mehr schnaufen. Ich komme für meinen Glauben keinen Sauerstoff mehr über. Du liest die Bibel und es sagt dir nichts. Du kommst in den Gottesdienst und du hörst Gott nicht reden. So verstehe ich das Ersticken. Keine Luft mehr bekommen für den Glauben vor lauter Reichtum. Oder der Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 9, wer darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen. Da ist ja die heutige Zeit also der beste Beweis für die Richtigkeit von dem uralten Satz von Paulus. Reichtum verwischt Grenzen zwischen Recht und Unrecht. Plötzlich hat jemand den Eindruck, ich muss mein Geld verstecken in Panama. Um ein bisschen Steuern zu sparen. Doch gut. Total überrissene Löhne werden einfach so kassiert. Es kommt niemand in meinem Sinn zu sagen und zu denken, hey, also für so viel Geld kann ich doch gar nicht arbeiten. Spinne ich eigentlich? Reichtum verwischt Grenzen zwischen Recht und Unrecht. Die Schweinegrippe bekommen wir hier in den Griff über, mehr oder weniger. Aber die Schweinerei von der Korruption, die blüht weiter. Bewahre mich vor Armut und Reichtum. Egal, ob wir arm sind, oder ob wir uns zu den Reichen zählen oder in der Mitte uns bewegen zwischen diesen beiden Worten. Ich denke, wir alle, ausnahmslos alle, sind ständig angefochten in der heutigen Zeit von dem mehr, noch mehr und noch mehr wollen zu haben. Das ist die Herausforderung. Das ist eine grosse Gefahr und ich denke, wir Schweizer sind da besonders herausgefordert. In einer grossen Gefahr. Gefahr ist auch die zweite Gefahr, dass man gar nicht merkt, wie man in etwas hineinschlittert, wo man dem jungen Mann hier sehr nahe kommt. Wir merken es nicht. Der reiche Jüngling hat auch keine Ahnung gehabt, bevor ihm da Jesus den Spiegel knallhart vor die Nase hebt. Schau, so sieht es in deinem Leben aus. Ich habe mir überlegt, wir müssen doch heute Morgen irgendwie rausgespüren, wie merke ich das denn, wenn etwas mit mir und meinem Geld nicht mehr ganz stimmt? Wie merken wir das? Wie merke ich das, wenn mein Umgang mit den Finanzen irgendwie eben fraglich ist, aus Gottes Sicht? Ich glaube, wir müssen da wirklich eine Antwort drauf haben. Weil wir stehen in grossen Gefahren und da müssen wir Antworten haben. Wie merke ich, wenn ich selber so weit bin wie der reiche Jüngling? Wie merken wir das? Wir sind folgende Sachen in Sinn gekommen. Ich bin froh, wenn ihr nachher noch Ergänzungen habt. Ich will mich immer wieder einmal fragen, wann habe ich zuletzt in meinem Leben Jesus gehört, in meine Finanz, meine persönliche Finanzwelt hineinzureden. Wann ist das letzte Mal passiert, dass Jesus mir etwas gesagt hat, mir persönlich, wie ich umgehen soll mit meinem Geld? Ich bin auch froh, wenn ich mir immer wieder mal die Frage stellen kann, wann habe ich zuletzt mit Rosmarie, mit meiner Frau, etwas vor Gott bewegt und mit im Gebet vor Gott gerungen, Gott zeige uns, wie du das möchtest. Wie ist deine Führung in dieser Angelegenheit, wo wir etwas anschaffen wollen? Oder wo wir etwas miteinander spenden wollen? Zeig du uns deinen Willen, Vater im Himmel. Wann hast du zuletzt mit jemandem? Das kann der Ehepartner sein. Ein guter Christ, wo du es gut kannst mit ihm. Wann hast du mal etwas Persönliches, Finanzielles teilt mit jemandem und bittet, kannst du mit mir beten für das, dass ich Antwort bekomme von Gott? Es ist mir für mich wertvoll, wenn ich mir auch immer wieder mal sage, ich habe eigentlich alles, was ich habe, von Gott geschenkt bekommen. Und ich bin der Verwalter von allem, was mir anvertraut ist, an Geld und Gut. Ich bin nur Verwalter. Es ist von Gott geschenkt. Jesus ist meine persönliche Finma, die aufpasst, was ich mache. Und ich glaube, die letzte Frage, die ich mir immer wieder mal stellen muss, ist, dünkt mich für mich persönlich die wichtigste. Ich glaube, ich kann auf einem guten Weg bleiben mit Geld und allem, was ich habe, wenn ich gut unterscheiden kann zwischen Ewigkeitswert und Vergänglichem. Die Weisheit muss ich immer wieder von Gott geschenkt bekommen. Dass ich gut unterscheiden kann zwischen Ewigkeitswert und vergänglichem Wert. Mit diesen Sachen probiere ich mich, mir zu helfen, irgendwie mich zu bewahren vor einem Abschliedern in ein Gebiet, in eine Zone rein, wo es mit dem, was wir haben, mit dem Reichtum, das wir haben, wenn es dann gefährlich wird, und da aufzupassen. Jetzt wollte ich euch fragen, was ist euch in den Sinn gekommen? Wie merken wir das? Wie können wir das prüfen? Oder wie können wir uns schützen? Ist jemandem noch ein guter Gedanke gekommen? Ja. Brutale Art. Ja. 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 Danke für das ehrliche Beitrag. Kann ich loslassen, die Frage, ja. Und das Gebet, Herr, hilf mir auch loszulassen. Ist auch noch wichtig, dass wir immer wieder auch Demütigung ertragen können. Bei uns daheim in der Garage, in der Einstellhalle unten, ist unser Platz. Auf der linken Seite steht ein mega BMW und auf der rechten Seite ein mega wunderschöner Mercedes. Und zwischendrin ich mit meinem Seat Ibiza. Dass ich einfach so dem kann ja sagen. Laura ist ein lässiger Schlitten links, ein lässiger Schlitten rechts. Die anderen sind dort und dort auf einer Kreuzfahrt gewesen. Haben Zeb und jenes gemacht. Du bist in einer viel billigen Ferienwohnung im Emmental, oder weiss nicht. Einfach das Ertragen, auch die Verschiedenheiten. die Top-Klamotten vom Nachbarn und du mit dem, was du letztes Jahr schon angehabt hast. Hat sonst noch jemand Gedanken? Ja.
Also wenn wir eine Anschaffung machen und ich keinen Frieden habe darüber, wenn es mich zur Nacht beschäftigt, dann muss ich die Bremse ziehen. Dann muss ich sagen, komm, wir überlegen uns das nochmal. Also der Friede, mir zeigt Gott oft über den Frieden im Herz, ob jetzt das richtig ist oder nicht richtig.
Ja.
Wenn ich jemanden die Frage stelle, ob mein Besitz und Reichtum mein Verdienst ist oder Gnade Gottes.
Ja. Ist das mein Verdienst, was ich da immer wieder aufs Konto überkomme, oder ist es allein Gnade von Gott? Ja. Gute Frage. Fritz? Ja.
Was will Gott?
Ja.
Was soll ich spenden?
Mhm.
Oder, und ich lege jetzt einfach Prioritäten, wo das Geld am meisten Wirkung hat.
Mhm. Ja.
Ich bin jetzt zur Überzeugung gekommen, dass es sehr wichtig ist, dass ich Bibel für die muslimischen Länder, die haben einen riesen Hunger.
Mit ja, das stimmt. Ja.
Mhm.
Danke. Aschi?
Ja, für mich ist noch hilfreich, wenn ich bei diesem Weitergabeprozess dazukomme, dass ich nicht das gebe, was übrig bleibt, sondern dass ich mir vorher überlege, was ist gut, was ist schlecht.
Ja, ja.
Nicht das, was übrig bleibt.
Nicht das, was übrig bleibt, geben, sondern was will Gott. Danke vielmals. Übrigens, ein Zeichen für mich ist schon gewesen, mich hat das sehr berührt, die riesen Kollekte, die aus dem Gottesdienst zusammengelegt worden ist für die Wow Gott. Das ist ein Zeichen, dass wir auf gutem Weg sind miteinander. Und ich glaube, in dem, wenn wir so weitergehen miteinander, sind wir auf einem guten Weg. Im Blick auf unsere irdischen Güter könnten wir auch sagen, also, ein Gebet könnte auch sein, Herr, gib uns Genügsamkeit. Lass uns einfach zufrieden sein und mit dem, was wir haben, eben mit dem Auto und weiss ich was alles. Wenn es uns wirklich geschenkt ist, genügsam zu sein, da, ich empfinde das für etwas Befreiendes. Da kann man schnaufen. Da kann man schnaufen. Das entlastet, das entstresst. Da kann man so gut verzichten, wenn man die Genügsamkeit erleben darf. Und dann kannst du auch gut geben. Und geben macht glücklich. Nicht nur der, der etwas überkommt, sondern auch dich selber. Ich glaube, für ein gutes, befreiendes Geben ist uns Gläubigen entscheidend, dass der Reichtum, der unermessliche Reichtum, wie der Paulus sagt im Epheserbrief, wie wir gehört haben, da im Kapitel 3 der letzten Predigten, er redet vom unermesslich grossen Reichtum in Jesus Christus. Ich glaube, wenn uns das bewusst ist, was wir haben in Jesus, dann verliert alles andere so den riesen Wert und macht uns frei. Der Reichtum in Christus ist uns, glaube ich, gar nie vollumfänglich bewusst. Wir können den gar nicht bis zum Letzten fassen. Aber wegen dem Reichtum haben wir es doch unerhört gut. Ich werde schliessen, Predigt, mit dem letzten Abschnitt, wo ich den Eindruck habe, da innen ist der traurigste Satz von der ganzen Geschichte und der wertvollste Satz von der ganzen Geschichte. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Warum ist er traurig weggegangen? Warum hätte er sich nicht trösten können mit dem, was er hat, mit dem vielen, was er hat? Er ist traurig, betrübt davon gelaufen. Ich glaube, in dem Moment hat einfach alles, was er hatte, nicht mehr zählt. Zack, bumm, Wert verloren. Es war nicht das Richtige. Er war gefangen in einem goldigen Käfig. Was hat er denn davon? Und ich bin überzeugt, wir alle brauchen immer wieder solche Schock, solche Begegnungen mit Jesus, wo wir merken, er schüttelt unsere Wertskala ein bisschen wieder ins rechte Lot. Das Rechte oben ist und das Rechte unter. Unten. Das Beste oben ist und nicht zu unten. Wie bei einem orangen Schuh, wo unten das Fleisch ist und oben das Wasser. Nein. Wir brauchen das. Ich auf jeden Fall habe das immer wieder nötig. Der schönste Satz in dieser Geschichte. Jesus erwähnt, dass es für die Reichen schwierig ist, in Gottes Reich zu kommen. Und er verwendet da dabei das krasse Bild vom Kamel, das durchs kleine Nadelöhr durch sollte. Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und jetzt Vers 26, Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Wenn das irgendein Christ würde sagen, von damals, wenn das der Paulus gesagt hätte, oder heute irgendein berühmter Christ, dann würden wir vielleicht zweifeln. Aber es ist ein Satz, den Jesus gesagt hat, der Sohn Gottes. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Der Satz hat uns Jesus mitgegeben. Und diesen Satz nehmen wir mit. Der muss in unserem Hinterkopf sein. Weil wir haben immer wieder mal Menschen oder Situationen, wo wir finden, wow, unmöglich, wie weiter, ich weiss es nicht. Vielleicht bin ich verzweifelt an Arbeitssuche, wir finden nichts, eine unmögliche Situation am Arbeitsplatz, eine Ehe, die zerbröckelt tut, eine Krankheit. Egal wo sagen wir, da kann man ja nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr machen. Wo sagst du das? Ich rufe noch einmal den Satz von Jesus, den er uns mitgibt in Erinnerung. Bei Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Über welche Menschen hast du das gesetzt? Die zum Glauben kommen? Sicher nicht. Zuletzt. Das ist auch so etwas Unmögliches. Bei Jesus ist das möglich. Ich werde schliessen mit einem Vers wieder als Rückblick aus dem Epheserbrief. Epheser 3,20. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre, in der Gemeinde von Generation zu Generation, für immer und ewig. Amen. Ich tue noch beten. Danke, himmlischer Vater, dass du uns so viel gibst, so viel an Vertrauen tust zum Verwalten. Danke vielmals, dass du uns selber hilfst dabei. Du bist unser Herr und Meister. Und wir möchten alles in unserem Leben von dir beleuchten lassen. Und alles in unserem Leben dir anlegen. Und du darfst mitbestimmen. Du darfst reinreden. Wir beten sogar darum, dass du uns reinredest. Wir möchten deinen Willen tun. Und danke, dass du uns gerade in dieser nicht einfachen Herausforderung vom Umgang mit diesen vielen Vorteilen, die wir hier haben als Schweizer, dass du uns da hilfst dabei, einen guten Weg zu finden und einen guten Weg zu gehen. Danke für dein Begleiten. Amen.